Sinan.
Sebastian.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Du musst mich aber Simon nennen, weißt du,
ne? Ja, genau, du bist jetzt der neue Simon. Hast du das auch schon so beantragt beim Standesamt, kann man glaube ich so
seinen Namen erinnern. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt direkt, ich mache jetzt das volle Programm.
Ja, ja. Also wenn schon, denn schon. Ne? Ich hab, keine halben Sachen.
Nee, keine halben Sachen. Eine Freundin meinte aber im Übrigen, warum ich mich denn Simon nenne. Wenn ich jetzt schon dieses Ding mache, mich zu ändern, dann nenne ich doch Brian oder so. Ey. Und sag, du bist aus Kalifornien nach Deutschland gekommen.
Ja, bist ja wieder ein Ausländer.
Ja, du musst der sexy Ausländer sein.
Ich weiß nicht, ob der Amerikaner zurzeit auch so sexy ist. Weiß
ah,
ich gar
stimmt,
nicht.
Okay.
Die sind ja auch nicht so politisch so vorbildlich.
Also ich muss erst eine Evaluation durchführen. Ja. Rausfinden, wer ist zurzeit der exotisch beliebteste, spannendste Typ Mensch, und als den gebe ich mich dann aus.
Ja, ich habe zum Beispiel einen Vorschlag, nimm irgendeinen albanischen Namen. Also die Albanier sind uns zum Beispiel in Sachen Internet und Klimapolitik sind die nämlich vor uns im Ranking.
Oh, Deutschland ist ja immer darauf aus, so, also manche in Deutschland sind darauf aus, wir sollten mal wieder mehr Stolz auf Deutschland sein, mehr Patriotismus. Ja,
mehr Faden vor die Schule.
Mehr Fahnen vor die Schulen und so. Und ich frage mich dann immer, ja, es ist eine super Idee. Woher wollen wir das denn ziehen? Also, ne, man braucht ja auch irgendwie so eine Substanz. Und also unsere Breitbandausbauten jetzt und Mobilfunk und Klimapolitik ist jetzt nicht so ein
Nee, daraus können wir keine Kraft ziehen.
Das da kann ich jetzt nicht so die patriotische Kraft ziehen.
Ja. Ich bin so stolz auf unser Internet.
Also Deutschland, ja. Ich habe mich jetzt schon mal assimiliert, ich habe mich angepasst, ich heiße jetzt Simon, jetzt seid ihr dran.
Aber eine Frage noch, wenn du schon deinen Namen änderst, ne? Also du musst ja, da heißt ja Sinan, also mit S, ne? Mhm. Also schöne Grüße auch von unserem Basti, warum nennst du dich dann nicht Sebastian? Also ehrlich jetzt, ja, den schönsten Namen, den hast du liegen lassen.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Das ist natürlich die nächste Frage jetzt auch, habe ich mit Simon überhaupt schon das volle Potenzial ausgeschöpft, oder?
War nicht Simon auch so einer von den 12 Aposteln? Damit
hast du
wieder so einen hebräischen Namen gewählt, aus Versehen.
Ach so. Ich hätte mich auch, oder David, ich glaube, David ist auch so ein sehr jüdisch-religiöser Name. Mhm. Gut.
Okay.
Wollen wir mit dem Intro beginnen und dann uns durch unsere wunderschönen 4 Themen hangeln?
Ja, lass uns das machen.
Okay. Herzlich willkommen beim 4-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
Das Intro noch ändern, ne? Da wird ja auch noch Sinan.
Stimmt. Mit Simon und Sebastian.
Du bist nicht sehr konsequent.
Nee, vielleicht habe ich noch so kleine Zweifel in mir drin. Vielleicht wird, ist Deutschland gerade so auf dem absteigenden Ast, dass es doch bald wieder cooler ist und jetzt halte ich fest, Türke zu sein.
Ja. Naja, ich weiß nicht.
Man weiß es nicht, ja. Gut, wer möchte denn heute anfangen? Also das Prinzip müssen wir jetzt eigentlich neu erklären oder sind jetzt schon alle?
Nee, wir können es auch mal kurz erklären.
Okay, also 4-Gänge-Menü. Wir beide treffen uns hier. Jeder von uns hat 2 Themen vorbereitet, mehr oder weniger vorbereitet, manchmal auch einfach nur 2 Themen im Kopf. Der jeweils andere kennt diese Themen nicht und ja, wirft die dann in die Runde. Wir diskutieren so 15, 20 Minuten maximal darüber. Und ja, somit erhoffen wir uns, dass wir immer wieder spannende Einblicke in Bereiche finden, die wir vielleicht vorher nicht so drüber nachgedacht haben.
Genau.
Ja, wer möchte denn anfangen?
Ja, ich lasse dir den Vortritt.
Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Ich hab ein seichtes Thema und etwas nicht so seichtes.
Ja, dann lass uns mal mit dem seichten Thema anfangen, weil mein Thema danach vielleicht bisschen anstrengend ist, aber weiß ich auch nicht.
Okay. Gut, ich möchte mit dir über Weihnachten reden.
Ja.
Also Weihnachten steht ja quasi vor der Tür, noch 4 Wochen. Hat das für dich, also welchen Stellenwert hat für dich Weihnachten? Was ist das für dich? Würde ich gerne mal wissen.
Also Weihnachten hat auf jeden Fall erstmal einen Stellenwert. Sonst würde man seinen Alltag nicht dementsprechend anpassen. Ja. Also alleine schon an den Weihnachtstagen planst du natürlich irgendwie auch Zeit mit deiner Familie ein, statt irgendwie großartig zu arbeiten oder so vielleicht. Und ja, Weihnachten ist für mich, also kann ich mit dem Hashtag Familie gleichsetzen.
Okay.
Man, also die ist ja ein bisschen verstreut und wohnen nicht alle hier um die Ecke, ne? Aber Weihnachten ist halt der Zeitpunkt, wo man einmal alle zusammenkommen und gemeinsam essen und so einen Tag verbringen oder zwei. Und da freue ich mich auf jeden Fall immer drauf. Und dementsprechend habe ich da auch eine positive Assoziation mit Weihnachten.
Okay,
also Familie, ne? Also ja, ist jetzt aber nicht so, dass ich irgendwie, also ich bin auch nicht in der Kirche drin, ich bin sogar Atheist und habe von der Seite her keine Feelings. Also ich freue mich jetzt nicht auf den Geburtstag von Jesus oder so und dass das ein wichtiges christliches Ereignis war, sondern ich nutze das eigentlich zweckentfremdet als Familiending.
Ja, passt ja auch irgendwie gut, ne? Es ist ja eh Winter. Irgendwelche schönen Events muss man halt in diesen Winter packen, sonst ja, ist der Winter so trostlos, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich verschenke auch gerne. Also ich mag das, wenn man, vor allem, wenn du mal Kinder hast und dann siehst du das auch, die packen ihre Geschenke aus und haben leuchtende Augen und freuen sich ihres Lebens, das ist schon nicht schlecht. Das macht schon Spaß.
Okay. Du hattest aber zu einem Aber angesetzt eben, habe ich ganz kurz gehört. Weißt du noch, was so ein Aber das war? Das klang so.
Nee.
Okay. Ja gut, also okay, das ist, also habe ich mir ja schon fast gedacht eigentlich, dass bei dir das jetzt nicht tief religiös verwurzelt ist. Ich muss gestehen, ich habe da ambivalente Gefühle zu Weihnachten. Also erstmal so jetzt... Rein familiär habe ich da jetzt nicht so starke Bezüge zu. Also ich muss sagen, wir haben uns öfter auch schon mal in der Familie so mit Onkels, Tanten und so zwar getroffen, aber das ist kein zwingendes Event. Also es gibt auch mal Jahre, wo das einfach allen nicht so passt und dann kommt das nicht zustande. Ne? Also für manche ist ja quasi so, Weihnachten ist gesetzter Termin. Das haben wir nicht. Dieses Jahr, glaube ich, sieht es sogar recht mau aus. Da sind viele nicht da, können nicht oder weiß ich nicht. Deswegen verschieben wir das wahrscheinlich ein bisschen nach hinten oder machen ein Alternativ-Event wann anders. Ich störe mich tatsächlich so ein bisschen an dieser man muss was schenken Philosophie. Das ist so Also sagen wir mal so, ich habe nichts dagegen, anderen eine Freude zu machen, aber ich sehe halt, also ich krieg das, ich finde das immer ganz spannend, weil für mich ist Weihnachten so gar kein Stress, ne? Weil ich muss kein einziges Geschenk kaufen, ich krieg auch nichts geschenkt und deswegen gehe ich da so relativ entspannt durch die Gegend und ich krieg immer häufig so mit, wie so im Freundeskreis und so wieder mal so Sätze fallen, so ah Scheiße, ich muss noch in die Stadt, ich
echt?
Also das hat sich bei mir fünf Sachen besorgen. Ja.
Also das mit den Geschenken hat sich bei mir so entspannt entwickelt. Ich mache super viel bei Amazon einfach. Also gerade so Kindersachen oder so, das kannst du einfach die bei Amazon klicken. Da musst du nicht extra in die Weihnachtszeit, in die Fußgängerzone.
Ja gut, aber du musst ja irgendwie trotzdem nachdenken. Also du musst dich halt irgendwie damit befassen, weil sonst kommt auch meine Kritik noch mehr zum Zuge, wenn am Ende irgendwas gekauft wird, was dann häufig auch, muss man ja sagen,
ja weißt du was, da gibt es eine gute Methode, die hat sich bewährt, Fragen. Hey, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Oder zu den Kindern, ey, malt doch mal einen Weihnachtszettel, einen Wunschzettel. Und das funktioniert ganz gut. Also das ist bei uns jetzt auch, also die so seit einer Woche ist das aktuell, also so vier, fünf Wochen vor Weihnachten geht das dann los. Dann werden auch mal die Themen angesprochen, so beim Frühstück oder so oder Mittagessen. Sag mal, was wünschst du dir eigentlich vom Weihnachtsmann? Und dann geht's los.
Ja, voll investigativer Move hier so.
Ja, aber das ist...
Mal, also das würde mich mal interessieren.
Das hat natürlich auch, also A ist das natürlich ganz praktisch, ne? Also dann hörst du natürlich raus, was die Kinder zumindest haben möchten. Aber es macht auch Spaß, darüber zu sprechen, weil du lernst ein Stück mehr den anderen Menschen kennen, ne? Wenn er dir erzählt, welche Wünsche er hat, ist das schon so ein bisschen auch Einblick in die Seele. Und das finde ich schon ganz, ganz interessant.
Dann sagt er dir so auf einmal so, ja, ich wünsche mir so Geborgenheit, und du nur so, kannst du nicht irgendwas von Amazon sagen?
Genau. Oder wenn die Frau dich fragt, sag mal, was wünschst du dir eigentlich? Und du sagst, ja, ich wünsche mir die Greatest Collection of Gina Wild 1 bis 7. Dann weiß deine Frau Bescheid. So.
Ja, ich hab einen total coolen Mann, denke ich.
Nee, aber also mit Geschenken bei uns ist das dann auch so, wir machen das wirklich nur im kleinen Kreis. Ne? Also meine, zum Beispiel, ich sehe meine Tanten und meine Onkels auf Weihnachten, aber denen schenkt man schon gar nichts mehr. Also das bleibt wirklich nur einen richtig nahen Verwandten, also Geschwister, Eltern und Großeltern vielleicht noch. Wenn sie nur noch lebten.
Ja, wir haben das ein bisschen in den letzten Jahren auch geändert. Bei uns, also vor ein paar Jahren oder schon länger her, sobald halt Kinder noch am Start waren, so für Kinder hat man auf jeden Fall das mit den Geschenken noch gemacht. Und spätestens als wir dann irgendwie alle auch 18 wurden, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das irgendwie lassen. Weil die Wünsche haben sich natürlich auch krass geändert, ne? Also ein Kind jetzt, sage ich mal, das freut sich über ein bisschen Lego oder ein Kartenspiel oder so. Und häufig sind dann die Wünsche von Erwachsenen komplizierter, ne? Das lässt sich halt eben dann nicht mehr so easy. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich wünsche mir jetzt nicht irgendwie das neue Kaffeetassenset oder so. Wenn ich das will, dann kaufe ich es mir halt. Also.
Na klar, du bist halt schnell raus aus der Weihnachtsstimmung, wenn da irgendwelche richtig funktionalen Sachen kommen. Ne? Also was wünschst du dir denn, Schatz? Ja, so ein Dübel-Set oder so, ne?
Ja. Und am besten wäre, wenn du es mir morgen kaufst, dann kann ich nicht mehr am Wochenende, könnte ich ja nochmal die Wand da reparieren. Das wäre jetzt echt blöd, wenn ich jetzt noch bis Weihnachten warten muss.
Ja. Ja. Na klar, ja, das ist also so selbstgemachte Geschenke oder sowas Kreatives ist dann schon ein bisschen besser, ne? Aber umso älter du wirst, ne? Und also bei uns ist das so, du fängst irgendwann an, also wir sind dann ja irgendwann, ich bin aus meiner Studentenwohnung damals raus und wir sind zusammengezogen, ne? Also meine Lebensgefährtin nicht, und dann fängst du an, dein Häuschen aufzubauen, ne? Also einzurichten.
Okay, Hausstand.
Genau, also du hast erstmal Sachen aus deiner Studentenwohnung mitgenommen und dann irgendwann das Erste, was du austauschst, ist irgendwann das Sofa. Dann kommt ein richtiges Sofa ins Haus, ne? Und dann kommen richtige Möbel und du wechselst so mit der Zeit immer mehr aus und upgradest alles. Und dementsprechend hast du dann auch vielleicht mal Weihnachtswünsche, ne? Da wird dann einfach das Geld da investiert.
Ja, okay. Ja, du verlagerst dann so ein bisschen so die Investitionen auf so ein Event. Mhm. Aber das ist natürlich, muss ich dir auch direkt sagen, das ist natürlich dieses, weil du bist ja eher so praktisch, logisch veranlagt. Ich sag dir ganz klar, für viele ist das auch, glaube ich, gerade so zu Weihnachten ist das eher nicht cool, dass du so mit so, sag mal, was wünschst du dir eigentlich, sondern die wollen, findet ja tatsächlich dann noch so eine Romantisierung dieser Geschenkphilosophie statt, dass das dann heißt, nein, das darfst du doch nicht fragen, das musst du rausfinden über das Jahr, das musst du dir dann irgendwie merken und dann überraschst du denjenigen.
Hey,
so.
Ich habe doch da im April, habe ich doch mal in so einem Nebensatz eine Andeutung gemacht, hast du das nicht gehört?
Ja, und da bin ich halt auch so, dass ich sage, ey Leute, keine Ahnung, ganz schlimm Rationalist oder so, aber
ja,
kommuniziere doch einfach mit mir. Das ist für mich wie
da bin ich aber auch. Also, das ist ja der Aspekt der Geschenke. Also, den finde ich, muss man auch nicht überromantisieren. Mhm. Aber, dass man abends schon mal zusammensitzt, alle gemeinsam und der Fernseher ist vielleicht nicht an und man hört Musik so im Hintergrund, sitzt vor Kerzenlicht und Tannenbaum, so, ach, das kann man wohl einen Abend im Jahr, kann man das wohl machen.
Ja, das finde ich, da bin ich auch voll bei, das finde ich auch voll gut. Nur wie gesagt, dieses mit, wenn das so zu so einer Kaufwut oder auch so, weiß ich nicht, häufig dann merkst du auch schon manchmal, dass dann so gesagt wird, lass mal das Budget so auf 15 Euro beschränken, weil schon keiner Bock hat, teure Geschenke zu kaufen. Was natürlich darauf hinausläuft, dass sich häufig einfach Krimskrams geschenkt wird, ne? Das ist halt auch, finde ich, so. Ja. Ja, dann kaufst du im Grunde Müll.
Ja, das stimmt schon. Ja. Na klar, also es hat auch so ein paar Hat ein paar Geschmäckle, würde man vielleicht sagen. Ne?
Also ja, wir haben das letztes Jahr bei uns in der Familie anders gemacht. Wir haben gesagt, diesmal keine materiellen Geschenke. Man muss dem, also es gab so einen Lostopf, wo die Namen von uns jeweils drauf standen. Und dann haben wir gezogen und dann hat man sozusagen, also man hatte selber sozusagen ein Event aufgeschrieben. Also als Beispiel, ich habe gesagt, wer mich zieht, mit dem gehe ich nach draußen und mache so ein Fotoshooting. Ich habe ja Kamera und so, ne?
Ja.
Und mache so Fotos, Porträtfotos von demjenigen und so. Und dann hat halt meine Cousine mich gezogen und dann haben wir halt ausgemacht, das war das Geschenk dann. Irgendwann im Jahr treffe ich mich mit ihr, habe ich jetzt geschafft, hat ein bisschen gedauert, weil letztes Jahr Weihnachten, vor ein paar Wochen haben wir es endlich geschafft. Da haben wir uns halt getroffen und gequatscht und Fotos gemacht und so. Und so hatte jeder in der Familie mit irgendeinem anderen aus der Familie halt ein Event im Jahr.
Ja.
Das war so eine Idee, weil meine Familie ist auch immer ein bisschen so, ja, denkt immer so ein bisschen nach Alternativen und so. Oh Wunder, woher kommt das nur? Manchmal ist es ganz praktisch, wenn man so ein bisschen über seine Familie nachdenkt, dann versteht man vielleicht auch, warum man so ist, wie man ist.
Ja, da, also Kommunikation ist auch ein wichtiger Faktor. Einfach miteinander redet einfach mal. Das hat schon. Ich glaube, ganz oft gibt es auch so, aber das ist ein anderes Thema, Konflikte, wenn man einfach nur vermutet, was der andere denkt. Und dann liegt man ja auch hin und wieder falsch und dann könnten schon mal ein paar Spannungen entstehen.
Ja. Ja, also in diesem Sinne möchte ich euch da draußen einfach so kurz mit auf den Weg geben. Also jetzt Weihnachten ist ja für viele eine besinnliche Zeit mit der Familie und beim Schenken macht euch nicht verrückt. Wenn ihr was Gutes habt, habt ihr was Gutes und ansonsten kommuniziert, das ist eh das Beste.
Ja.
So. Wollte ich nur mal loswerden.
Okay, wollen wir zum nächsten Thema kommen?
Sehr gerne.
Ja, also ich wollte eine Geschichte erzählen, die mir heute vor einer Woche passiert ist.
Okay.
Und ich fand die so krass, die Geschichte, da habe ich gedacht, die kannst du hier ruhig mal im Viergänge-Menü erzählen. Und zwar muss ich ein bisschen weiter ausholen. 2008 ist mein Vater gestorben und ich weiß noch genau, an dem Tag habe ich damals einen Anruf bekommen. Und da war eine Person dann aus der Familie am Telefon und war krass am Heulen und hat ein bisschen gebraucht, um mir zu erzählen, was passiert ist. Ne? Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie es manchmal im Film ist. Also jemand heult und dann sagt jemand, dein Vater, und dann fängst du an zu überlegen, was ist mit meinem Papa und so passiert. Und dann kommt irgendwann 10 Sekunden später die Nachricht, der ist gestorben, so, ne?
Okay, war das überraschend? Ein
Unfall, ja, oder? Ja, war überraschend. Also,
okay.
Genau, so Herzinfarkt und dann.
Ah. Okay, ja, das ist natürlich, das erwischt einen natürlich eiskalt.
Eiskalt, ja. So, und am Montag bekam ich wieder so einen Anruf dieser Art. Also, meine Freundin Kathi rief an, war genauso am Heulen und ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Und sie sagte dann auch, also sie konnte sich auch nicht beruhigen und sagte nur Marlena. Also das Gespräch fing genauso an wie damals vor 11 Jahren.
Okay, und Marlena ist deine Tochter.
Ist meine Tochter. Und ich habe schon, also dir läuft es dann eiskalt den Rücken runter. Boah. Wenn jemand so anruft und den Namen nur deine Tochter, dann das Erste so, bitte lass sie nicht tot sein, ne? Und da habe ich so gefragt, was ist mit Marlena? Ja, Marlena ist verschwunden. Erstmal, Gott sei Dank, sie lebt noch, aber scheiße, sie ist verschwunden, ne?
Ja.
So, und dann ist Folgendes passiert, die Schule hat, also Montag hat sie immer bis 15 Uhr Schule, dann wird dann auch Mittag gegessen, so Nachmittagsbetreuung. Und so um 14 Uhr rief die Schule bei Kathi auf der Arbeit an, ja, eine Lehrerin in Panik, sagen Sie, haben Sie Ihre Tochter abgeholt? Nee, haben wir nicht abgeholt. Ja, ist sie ja vielleicht mit einem Taxidienst nach Hause gefahren. Es gibt so Taxidienste von der Schule, ne?
Okay.
Oder mit dem Bus. Nee, macht sie nicht, fährt sie nicht, ne? Ist nicht. Ja, ihre Tochter ist verschwunden. Wir haben die überall schon gesucht, auf dem ganzen Schulgelände, überall. Und wir können die nicht finden. Und wir fahren jetzt mit der Lehrerschaft los und suchen die.
Okay.
Und dann denkst du erstmal, oh scheiße, was ist da denn passiert? Wurde sie entführt, so, ne? Also das ist das Erste, was du denkst und dir wird ganz weich in den Knien und du fängst an, einfach nur, also dein Gehirn fängt an zu arbeiten, ne? Was könnte passieren, wo könnte sie sein? Du fängst schon an zu überlegen, wo fahre ich jetzt gleich hin und such sie als Erstes und so, ne? Und du malst dir die schlimmsten Bilder aus, also wirklich so, man kennt das ja, Kinder werden auf dem Schulweg entführt oder so. Und dann findet man sie halt irgendwann Wochen oder Tage später, die Leichen so, ne? Also sowas fängst du dann tatsächlich an nachzudenken. So, und dann... also ich bin da noch halbwegs rational, weil ich weiß, ich muss jetzt gleich meine Tochter suchen gehen und da bringt das nichts, wenn ich auch anfange zu heule oder irgendwie sowas, ne? Oder zusammenbreche. Ja. Und dann, wollte ich gerade losfahren, also habe ich mal Sachen, Jacke angezogen, wollte losfahren zur Schule und dann rief Kathi wieder an. Ja, die Schule hat gerade angerufen, Marlena ist wieder aufgetaucht. Ja, und die war auch gar nicht weg. Die saß ganz normal in der Mensa, in der Schule beim Essen, ne? Und als sie nur ihren Namen aufgerufen haben, wo ist Marlena? Ist Marlena hier? Hat sie sich wohl auch gemeldet, aber das haben sie übersehen. So, ne? Also so, oh Mann. Und dann war die Suche in dieser Mensa abgeschlossen und haben sie überall woanders gesucht, ne?
Ach so, okay. Ja, einfach sozusagen kurz nicht, also einfach den ersten Moment verkackt und ab dann eine Lawine losgetreten.
Ja, die haben viele Sachen verkackt in der Schule.
Okay.
Ja. Und gut, also dann war, Kind war da, es war auch nie verschwunden, ist nur der Aufsicht irgendwie entgangen und irgendwie selbst durch drei Kontrollen durchgerutscht und also Happy End, ne?
Aber also Marlena hat auch von der ganzen Panik, also hat quasi gar nichts
mitbekommen. Nichts mitgekriegt, ich hole sie dann ab von der Schule um 15 Uhr.
Ihr seid alle völlig fertig.
Schule, ja, super, ey, wir haben heute hier Verkehrsunterricht gehabt, ja, ist gleich mal los, erzählen, was sie erst gemacht haben, aber davon hat sie gar nichts erzählt.
Und ihr erstmal so immer weiter sie umarmt, Mama, Papa, was ist los?
Ey, ganz genau so.
Oh Mann,
vor allem, also so Kathi, die war 2 Tage, hat die noch gezittert danach, weil du kriegst die Nachricht, halt deine Tochter ist verschwunden. Ne? Und wie krass ist das denn eigentlich, dass die dir so eine Panik machen, ne?
Ja.
Und man denkt ja immer, das kommt vor so in Deutschland, auch hin und wieder. Man sieht das ja, man liest das ja in Nachrichten oder, ne? Aber man denkt nie, das trifft einen selber. Ja. Und wenn du dann mal so eine Nachricht bekommst, auch wenn sie nur 10 Minuten anhält, aber das reißt dir die Füße unterm Boden weg, ne? Also das ist echt so hammerhart, weil, also so ein 6-jähriges Kind, ne, das kann sich ja auch nicht wehren oder das ist ja, du empfindest gleich eine tiefe Ungerechtigkeit und so, ne? Weil irgendein erwachsener Mann hat es ja auch nicht schwer, so ein Kind irgendwie zu entführen. Das ist ja relativ leicht, ne?
Ja.
Und solche Sachen. Also diese Gedanken, die da in dir ausgelöst werden, das ist so krass und so heftig. Das habe ich jetzt einmal am Montag erlebt und möchte das ehrlich gesagt auch nie wieder erleben.
Ja. Boah, ja. Also ich hatte sowas mal vor einem Jahr oder so, aber also jetzt, das ist nicht ansatzweise so krass, ne? Ich möchte jetzt nicht, dass man denkt, ich vergleiche das jetzt sofort. Aber ich glaube, so im Ansatz kann ich es verstehen. Das war, ich wollte mit meinem Bruder zum Basketballtraining und er wollte eigentlich dann mit dem Fahrrad irgendwo hinkommen. Mhm. So. Und ich habe ihn dann, also er war noch auf der Arbeit, er wollte von der Arbeit mit dem Fahrrad zum Training kommen. Und irgendwann wurde es immer knapper, so von der Zeit. Er kam einfach nicht und dann habe ich ihm versucht, auf dem Handy anzurufen und das Handy war aber so, also gar kein Empfang mehr, ne? Also so dieser Teilnehmer ist nicht zu erreichen.
Ja.
So. Und draußen war es halt dunkel, es hat mega geregnet und einfach nicht mehr zu erreichen und so kenne ich meinen Bruder nicht, dass der nicht Bescheid sagt, wenn er es nicht zum Training schafft oder so, ne? Und dann hat sich halt auch echt so in so eine Lawine losgetreten, dass ich so denke, okay, was ist denn jetzt passiert? Ist der irgendwie mit dem Fahrrad verunglückt oder so, ne? Und das fängt erst harmlos an in dem Moment und du denkst so, ja, der kommt gleich, ne? Und jede Minute, wo der nicht kommt, wirst du einfach immer verrückter. Also Dann irgendwann haben wir gesagt, so, ja, scheiße, sollen wir jetzt den Weg abfahren, wo der mit dem Fahrrad lang fährt, so ungefähr, ne? Mhm. Dann haben wir angefangen, so mal in Krankenhäuser anzurufen, ob irgendwas gemeldet wurde und so. Ja, und irgendwann kam halt einfach dann total verspätet die Meldung. Ja, ich hatte bei der Arbeit ein Meeting, da machen wir die Handys aus und das hat viel, viel länger gedauert.
Ja.
Paff. So, nix. Aber diese Spirale, in der du dich dann irgendwann befindest, das ist so schlimm. Also, ne, du gehst vom immer Schlimmeren aus irgendwann.
Absolut, ja. Ja, wir sind da ja auch ein bisschen geprägt, ne? Also durch die schlimmen Nachrichten, die man immer so auf den Tisch serviert bekommt, also
ja.
Online-Nachrichten oder Zeitungen halt, wie auch immer, bist du halt auch geprägt, ne? Und sensibilisiert auch vielleicht.
Ja, ja. Du denkst halt immer direkt an sowas. Ich weiß gar nicht, wie oft sowas vorkommt. Wahrscheinlich gar nicht so oft, Kindesentführung oder so. Vermute ich einfach mal, dass das gar nicht so oft vorkommt. Ja. Aber wenn, ist es halt mega schlimm, ne?
Ja.
Und findet auch dann den Weg irgendwie natürlich, also gerade bei so Entführungssachen. Ich glaube, letztlich fast jede Kindesentführungsgeschichte findet dann auch den Weg in die Öffentlichkeit.
Ja, ich glaube, da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Also es gibt ja so ein paar richtig berühmte Fälle, so, wie sind die Kinder noch, Madeleine oder Madeleine oder so, ne? Also selbst international werden die am Punkt.
Ja.
Das liegt dann auch daran, wie stark die Eltern das publik machen wollen, glaube ich.
Ja.
Das spielt auch eine Rolle.
Okay.
Ich habe gerade mal jetzt hier nebenbei gegoogelt, also es werden echt wenig Kinder entführt. Weltweit so 96 Kinder sind zurzeit vermisst. Weltweit.
Das ist ja echt mega wenig. Ja. Ja. Ja, siehst du ja mal, ne? Das ist ja eigentlich eine fast schon, muss man sagen.
Oder warte mal.
Das kommt mir sehr wenig vor.
Im pro Jahr, also im vergangenen Jahr.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja, aber trotzdem. Also, das ist ja unfassbar wenig. Das heißt, man kann ja fast schon sagen, es geht ja in Richtung irrationale Angst.
Ja.
Da ist ja jetzt rein statistisch gar nicht keine logische Angst.
Ja, ich muss aber,
Angst,
ich glaube,
ist halt nie.
Angst
ist immer irrational.
Ich glaube, das ist aber deutschlandweit gewesen. Ich kann jetzt nebenbei in den Artikel nicht so lange so schnell lesen.
Okay.
Aber also die meisten tauchen wieder auf, ne? Also
ja.
Schnell wieder. Also das sagten die uns übrigens auch in der Schule. Also die meisten Kinder, also es kommt schon mal vor, dass ein Kind verloren geht, aber dann ist das meistens so. Die Eltern holen das Kind dann schon ab und sagen nicht Bescheid, weil es hat einen Zahnarzttermin oder so, ne?
Ja, ja.
Aber als wir dann sagten, nee, wir haben die nicht abgeholt und nein, die ist auch kein Buskind oder ein Taxikind, sondern wir holen die jeden Tag von der Schule ab und bringen sie morgens hin, da hatte die Lehrerin massive Panik auf einmal.
Ja,
weil dann
ja,
war das dieser 1%-Fälle, der ganz selten nur vorkommt. Naja.
Ja, das ist dann genau das Problem, ne?
Ja.
Dass du und dann geht dieses Rattern, von dem ich eben sprach, ne? Diese, was du bis dahin natürlich versuchst, erstmal nicht in deinen Kopf zu lassen, und dann geht das auf einmal los. Was könnte passiert sein? Und dann hast du die schlimmsten Sachen vor Augen.
Absolut. Und die Lehrer haben auch eine Aufsichtspflicht, ne? Also die sind verantwortlich dafür, dass das Kind, dass es dem Kind gut geht, also dass es da ist zumindest. Außer in den Pausen sind die interessanterweise nicht verantwortlich, sondern nur zu den Unterrichtszeiten.
Ja, ja gut, zumindest wenn es in der Klasse ist, sind wir, sonst, ich meine, du fährst nicht in den Klassenraum halt, ne? Du kannst ja nicht komplett.
Ja genau, deswegen dürfen auch zum Beispiel, eigentlich darfst du als Lehrer auch Kinder nicht eher gehen lassen, ne? Also selbst Minderjährige, also selbst hier 11. Klasse oder so, sind 17.
Ja.
Und dann sagen die, komm 20 Minuten vorher schon Klausur fertig, kann ich schon gehen. Eigentlich ist das kritisch, weil wenn das Kind dann auf der Straße vorm Auto läuft, also der Jugendliche, passiert das in der Unterrichtszeit und dann hat der Lehrer ein massives Problem. Dann.
Noch Aufsichtspflicht gehabt. Genau. Und dann.
Ja. Und also ich habe einen sehr guter Bekannter von mir, ist auch Sek-2-Lehrer und der sagte, die gehen dann raus aus der Klasse, 20 Minuten her und dann kiffen die erstmal ein. Hinter der Schule. Ja,
das ist, was man halt so macht.
Was man halt so macht als
Abiturient. Klausur so.
Ja, genau. Ja. Und dann, wenn du dann da halb stoned oder voll stoned vors Auto läufst, ist halt uncool als Lehrer dann zumindest.
Naja.
Naja, also das war meine Story. Einmal Schocknachrichten hier und da wird dir erstmal, werden dir so einige Sachen bewusst. Und ich habe auch am Anfang erzählt, die Geschichte da mit meinem Vater, die Nachricht, weil das ist dann so ein Wechselbad der Gefühle auch. Also du gehst erstmal von dem Allerschlimmsten aus und dann, oh nein, nicht schon wieder. Fuck, willst du nicht hören? Oh. Ne? Dann, okay, lebt, aber ist erstmal verschwunden. So, den ist mal besser eine Stufe, ne? Aber und dann irgendwann ein paar Minuten später kommt dann, alles gut. Ja.
Sebastian, wir haben eine gute oder eine schlechte Nachricht für Sie. Welche zuerst?
Ja. Okay, wollen wir zu deinem nächsten Thema kommen?
Ja. Und zwar, also ich muss mal ein bisschen gucken, wie ich das hier geordnet bekomme. Es könnte ein bisschen konfuser werden. Vielleicht möchte ich mich schon mal vorab dafür entschuldigen. Du weißt ja, wir haben ja häufig auch in Gruppen, in denen wir beide sind, auch politische Gespräche. Und da gehen die Meinungen teilweise ja auch sehr auseinander, was ich aber auch super interessant finde. Also wir haben da jetzt nicht nur so links-grüne Meinungen, sondern wir haben tatsächlich auch irgendwie so CSU-FDP-Meinungen.
Achso, ja, also muss man kurz erklären, wir reden von der Autorengruppe von Dancharts eigentlich.
Genau, eine WhatsApp-Gruppe, wo einfach ein bunter Haufen ist.
Und da ist es halt spannend, dass wir tatsächlich alle verstreut sind da. Ne? Also es gibt da Leute, ja, die sind Unionswähler, CSU-Wähler, FDP-Wähler, Grüne, SPD-Wähler, also alle als vertreten eigentlich. Ne?
Ja.
Voll gut. Richtig, ja. Und dementsprechend hoch her geht's da auch teilweise.
Ja, also es ist schon krass, was so teilweise. Also da prallen Welten aufeinander und ich finde es halt auch echt spannend, das mal von Leuten zu hören, die dann teilweise auch echt, was mich immer schon verwundert hat, dass es echt Leute gibt, die Anfang 20 sind und so voller Inbrunst FDP und CSU gut finden. Hat mich gewundert, dass es gibt, aber gibt es.
Klar.
Und also das. Häufig denke ich dann über so Wirtschaftssysteme nach. Aktuell haben wir ja auf dem Papier, glaube ich, zwar irgendwie so soziale Marktwirtschaft, aber eigentlich haben wir Kapitalismus, glaube ich. Also einfach reine Marktwirtschaft. Und
wir haben schon ein paar Regeln, ne? Also
Ja. Das war, okay, guck, jetzt schwenkt schon wieder mein etwas linksgrüner Ansatz durch. Jetzt dann, was man sehr häufig hört, ist so ein Satz, kein Wohlstand ohne Konsum oder beziehungsweise Wirtschaftswachstum. Mhm. Würdest du das so bestätigen?
Ja, absolut. Also das war ja sogar Wahlprogramm teilweise, ne? Bei Bundestagswahlen. Mehr Wachstum, habe ich, glaube ich, mal gelesen, bei irgendwelchen Parteien.
Mehr Wachstum.
Ja.
Und wir verknüpfen ganz, ganz häufig, also das kriegt man schon, hat man schon in der Schulzeit, kriegt man das so eingeimpft. Wohlstand ist nur mit ausreichend Konsum, mit Konjunktur, mit diesen Wörtern, ne, verknüpft. Mhm. Also ohne das gibt's keinen Wohlstand.
Ja, so. Also Wachstum. Also Wachstum ist Konsum. Ja, also Wachstum ist gleich Konsum. Und aber Konsum ist so ein bisschen negativ, so ganz leicht negativ behaftet. Und deswegen schreiben die Parteien nicht auf ihr Plakat mehr Konsum, Drogenkonsum, also mehr Konsum, sondern die schreiben drauf mehr Wachstum.
Okay. Ja. Das ist aber doch immer verknüpft auch mit dem Wort halt Wohlstand, ne? So. Und dann habe ich in einer anderen Gruppe mal darüber diskutiert. Also erstmal, ich bin immer ein Fan davon, Sachen, die wir alle irgendwie jetzt so als gegeben wahrnehmen, vielleicht nochmal zu hinterfragen, außer bei Naturgesetzen mache ich das. das ist so drin, dass wir so denken, okay, mehr Wachstum, mehr Wohlstand, ne? Und dann habe ich einfach die provokative Frage gestellt, so, ja, wieso eigentlich? Das mag mir mal einer erklären. Und dann haben wir darüber diskutiert und jetzt habe ich erstmal eine Frage an dich, weil wir festgestellt haben, es scheitert ganz häufig schon an der Kernfrage, was bedeutet für dich eigentlich Wohlstand?
Ja.
Und da würde ich dich jetzt gerne erstmal fragen, wie würdest du für dich Wohlstand definieren? Wann würdest du sagen, hast du Wohlstand erreicht?
Ich will das wohl gerne erklären, aus meiner Sicht. Ich wollte vorher nochmal sagen, ich glaube, bei die CDU hat das letzte Bundestagswahl, hatten sie das doch definiert, auch in ihrem Wahlspruch. In einem Land, in dem man gut und gerne lebt. Erinnerst du dich? Das war doch mal von der CDU, die sagt,
also kommt mir auf jeden Fall nicht
vor, ein Land, in dem man gut und gerne lebt. Je länger ich über diesen Satz nachdenke, desto dümmer wird er. Also Wohlstand ist für mich, das kannst du gar nicht so pauschal beantworten. Also einfach aus dem Grund, weil für jeden Menschen das eine unterschiedliche Bedeutung hat. Also für den Obdachlosen ist Wohlstand wahrscheinlich schon, wenn er auf einmal wieder in eigenen vier Wänden leben kann. Ja. Und sich warmes Essen kochen kann, das ist für den wahrscheinlich schon großer Wohlstand. Für den reichen Unternehmer ist Wohlstand, wenn er sich alles kaufen kann, was er möchte, ohne auf den Preis zu gucken, zum Beispiel. Mhm. Also komplett was ganz anderes. Und für mich persönlich wollte ich ja wissen, also Wohlstand ist für mich, wenn ich auch wenn ich im Supermarkt einkaufen kann, ohne auf den Preis zu gucken und wenn ich mir keine Sorgen machen muss abends, wenn ich im Bett liege, wie ich den nächsten Tag über die Runden bekomme. Also wie ich meine Rechnung bezahlen soll. Das finde ich ist schon relativer Wohlstand. Und also aus dem kapitalistischen Gesichtspunkt und aus dem menschlichen Gesichtspunkt kann man natürlich auch Wohlstand definieren. Und da ist kann man das schnell mit Gesundheit auch verknüpfen. Also wenn du keine körperlichen Leiden hast und so, dann hast du auch schon Wohlstand. Wenn du so chronische Schmerzen oder so hast, ne? Niemals bei Rückenschmerzen oder so, dann geht deine Lebensqualität so dermaßen in den Keller, dass du keinen Wohlstand mehr hast, ne?
Ja. Okay, finde das super interessant, was du gerade gesagt hast. Ich habe mir das alles gemerkt. Und zwar kennst du die Bedürfnispyramide? Das ist so ein Modell.
Ja, habe ich im Studium auch mal gelernt.
Ich möchte das mal kurz erläutern. Die Bedürfnispyramide, ihr stellt euch einfach eine Pyramide vor und da sind so 5 Stufen von unten nach oben. So, unten, ganz, ganz unten, die Basis dieser Pyramide sind die physiologischen Bedürfnisse. Das wäre jetzt einfach so, ich habe genug zu essen, ich kann mich um meine Gesundheit kümmern. Ja. So physiologisch, der Mensch an sich, dass es dir gut geht, das ist die Basis.
Ja.
So. Danach, auf der zweiten Stufe, kommt Sicherheitsbedürfnisse. Also im Prinzip keine Angst zu haben. Nicht Angst zu haben, dass ich überfallen werde, dass mein Land nicht überfallen wird und so, ne? So, dann auf der dritten Stufe kommen soziale Bedürfnisse. Das heißt, ich bin satt, ich bin sicher und jetzt wäre es irgendwie schön, ich habe noch ein paar Freunde, ich habe Menschen um mich herum, ne? Dann habe ich diesen Wohlstand schon erreicht. So, danach auf Stufe 4 kommen Individualbedürfnisse. Das heißt, das sind Bedürfnisse, die jetzt eben nicht mehr für alle gelten, sondern das wäre dann... ich will mir irgendwas leisten, weil das ist mein persönliches Bedürfnis, aber ich kaufe mir das jetzt vielleicht, aber für dich hat das gar keinen Wert. Ne?
Genau.
Das wäre ein Individualbedürfnis.
Ja.
Und auf der letzten Stufe dann haben wir die Selbstverwirklichung. Das wäre jetzt mein Instagram-Profil, auf dem ich ein Superstar-DJ bin und mich darstelle und so weiter. Mhm. So. Und ich glaube, wenn man mit Leuten darüber spricht, so was wir jetzt für ein Wirtschaftsmodell brauchen, wie wir aktuell mit unseren Ressourcen umgehen, wie wir das Klima schädigen. Und dann wird einfach so gesagt, ja, wir brauchen das aber, wir müssen das machen für den Wohlstand. Und dann sagen die anderen, das stimmt doch gar nicht. Und ich glaube, ganz oft scheitert es daran, dass man einfach komplett unterschiedliche Definitionen von Wohlstand hat. Ja. Für dich und mich ist jetzt zum Beispiel aber einfach das Erreichen. Aber das sagt sich
ja vor, ne? Also
genau. Ja. Ja, das war genau, was du gemeint hast. Dass das für total jeden Menschen unterschiedlich ist. Ja, und ich finde, darüber muss man ganz, ganz, also sollte man vielleicht heutzutage anfangen, mehr zu reden, bevor wir in diese Diskussion einsteigen. Also, das ist so, ich habe das ja gemerkt in dieser besagten WhatsApp-Gruppe. So, wir reden zum Beispiel über das Tempolimit.
Mhm.
So, dann, ich bin dafür, du bist dafür, die anderen sind dagegen. So.
Ja.
Warum denn? Ja. Weil, aus meiner Sicht ist es so, ich finde, Tempolimit ist für das Allgemeinwohl, also unterste Stufe der Pyramide, Grundbedürfnis, ne? Es ist für alle Leben sicherer, das heißt auch Sicherheitsbedürfnis, ne? Das sind so die ersten 2 Punkte für mich, sind dadurch abgedeckt. Deswegen denke ich, das ist was Gutes.
Ja.
Wir sollten das einführen. Dadurch habe ich meinen Wohlstand, den ich nämlich über die ersten 2-3 Stufen der Pyramide definiere, erreicht.
Und für Leute, die dagegen sind, die sehen das aus der Individualbedürfnisperspektive.
Exakt.
Ja, weil sie können dann nicht mehr den Geschwindigkeitsrausch genießen und kommen gar nicht auf die Idee, über die Grundbedürfnisse nachzudenken. Also dass zum Beispiel saubere Luft ist ein Grundbedürfnis für alle Menschen.
Genau.
Damit du frische...
Absolut.
Ja, das stimmt. Das ist genau der Punkt, ja.
Ja. Also da möchte ich einfach Leuten so jetzt auch so als Idee, als Denkansatz mal drüber so mit rausgeben. Ich meine, ich kann das nicht für andere beurteilen. Das muss jeder für sich selber bestimmen, was für ihn Wohlstand heißt.
Mhm.
Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass es sein kann, wenn wir immer weiter die Individualbedürfnisse an erste Position stellen, dass wir es so hart verkacken, dass wir am Ende die ersten beiden Stufen der Scheißpyramide nicht mal mehr erreichen.
Ja.
Und das ist ein großes Problem, weil du hast halt am Ende nichts mehr davon, wenn du dein individuelles Bedürfnis decken möchtest, aber dir bröselt sozusagen dein Fundament weg. Mhm. Das so funktioniert das halt nicht. Ja. Ne?
Also finde ich voll spannend. Also das ist ja die Maslow'sche Bedürfnispyramide, dass man die sozusagen, dass man den inneren Kompass verloren hat, wie die aufgebaut ist. Also in der Priorisierung der einzelnen Punkte. Also dass man die Individualbedürfnisse wichtiger priorisiert als zum Beispiel die Grundbedürfnisse.
Ja, absolut.
Ja.
Vielleicht sind wir
was kann man da machen dann? Also, das ist ja die Frage eigentlich. Also muss ja auch eine Lösung herbeiführen.
Ja, also meine Lösung ist, wie so häufig, dass ich sage, erstmal drüber reden, Denkansätze liefern. Ne? Dass ich sage, vielleicht einer, der eben, weil ich will nicht mit einem diskutieren, so der sagt, ich will aber 200 fahren.
Ja.
So. Weil dagegen kann ich nicht argumentieren. Wenn er sagt, er will das, dann will er das halt. Das ist sein Individualbedürfnis. Also versuche ich einen Schritt weiter nach hinten zu gehen und sagen, okay, pass mal auf, ich erkläre dir mal, auf welcher Ebene du das eigentlich willst. So, und dann zeige ich ihm, kann es vielleicht sein, dass das kollidiert mit Grundbedürfnissen anderer. Und dann appelliere ich letztlich so ein bisschen an seine Vernunft, was weiß ich, was soll man sonst machen? Keine Ahnung, ich kann es ihm halt nicht aufzwingen, das geht nicht. Da muss er schon selber drauf kommen.
Eigentlich ist das ja auch Aufgabe der Politik, ne? Dass die genau mit sinnvollen Argumenten das versuchen zu kommunizieren. Also die sagen, Leute, wenn wir hier alle jetzt kein Tempolimit einführen, dann steigt unser CO2-Verbrauch und die Luft wird schlechter und das Klima wird schlechter mit allen Konsequenzen.
Genau. Und dann
stattdessen höre ich aber von Parteien, das Tempolimit ist gegen jeden menschlichen Verstand. Warum sagen die sowas?
Weil die genau wissen, dass du mit Individualbedürfnis die Leute krass
besser
abholen kannst.
Kannst du besser Wähler fangen. Ist zielgerichteter. Also so, dann wird die Umwelt besser. Das ist halt so lose und so vage einfach nur. Ja. Und kaum messbar und vielleicht auch erst in 10 Jahren messbar. Aber wenn du sagen kannst, ey, du kannst auch morgen noch 180 über die Autobahn brettern, hat das ein ganz konkretes Ziel. Also kannst du ganz fein ansteuern, ja.
Ja, und ich glaube auch, dass wir vielleicht alle ein bisschen verwöhnt sind, weil wir mittlerweile einfach so davon ausgehen, dass so diese ersten beiden Stufen einfach total gesetzt sind.
Also in Deutschland haben wir das über die Jahre hingekriegt, dass die ersten beiden Stufen relativ gut erfüllt worden sind schon. Also die meisten Leute brauchen sich keine Sorgen um Arbeit machen. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt eine niedrige Arbeitslosenquote. Und alle wohnen auch.
Wir haben ja auch eine Sozialabsicherung.
Wir haben ein Sozialsystem. Die meisten, also fast alle Leute wohnen in irgendwie 4 Wänden mit dem Dach über dem Kopf. Und also die ersten beiden haben wir abgedeckt und auch die dritte Stufe, soziale Bedürfnisse. Also wenn du einen Partner finden willst, dann findest du einen. Wenn du Freunde finden willst, dann findest du eigentlich auch welche und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Das heißt, wir sind schon, die Politik ist schon angekommen in der Individualbedürfnisstufe, also die vierte von 5 Stufen.
Genau.
Und
mit einem Wirtschaftssystem, was halt leider total ressourcenverschwendend ist. Mhm. Ne? Wir beuten die Erde aus. Wir haben das letztlich jetzt erreicht, dass wir uns letztlich um die vierte Stufe nur kümmern müssen. Aber das Ganze fundiert letztlich auf einem System, was auf keinen Fall auf lange Zeit funktionieren kann. Und das habe ich bis heute auch nicht verstanden, wie das Leute denken können. Wenn etwas immer wachsen muss, damit es funktioniert, das klappt nicht. Also das müsste jedem irgendwie klar sein. Du kannst nicht ewiges Wachstum haben.
Ja, ich glaube, du darfst auch nicht die unteren Fundamente, also die unteren Schichten dieser Pyramide, darfst du auch nicht vernachlässigen. Weil wenn du da mal nachher keine Arbeit mehr rein investierst, dann fängt das tatsächlich an zu bröckeln. Und macht Probleme. Also wenn du wirklich nachher nur noch Politik machst für die Individualbedürfnisse, dann verlierst du das große Ganze aus dem Blick und das kann dir dann auf die Füße fallen.
Ja, und ich denke letztlich, das haben wir auch schon öfter im Podcast gesagt, uns geht's vielleicht gerade noch zu gut. Mhm. Ich glaube, wenn viele jetzt merken, scheiße, die Luft wird echt schlecht, ich bin öfter krank, Ne, also es geht ja so langsam los.
Es geht langsam los, ja. Also, genau. Also in Venedig ist jetzt die Stadt überflutet so. Du kannst davon ausgehen, dass es öfter passiert, wenn man den Wissenschaftlern und deren Statistiken glaubt. Das gleiche wird auch mit Hamburg passieren. Ne? Also du kriegst das ja jetzt schon einmal im Jahr überflutet, der Fischmarkt in Hamburg. Ne? Das wird öfter passieren und das wird auch stärker werden und krasser werden und so. Und dann fangen die Leute an, auch wegzuziehen aus der Gegend und so, ne?
Ja, und auf einmal merkst du dann irgendwann, warte mal, ist vielleicht irgendwie doch gar nicht so wichtig, ob ich jetzt 200 oder 130 fahren darf.
Ja.
Ja. Gibt dann irgendwie doch wichtigere Sachen. Ja.
Also man muss sich das mal, also wir haben jetzt das Tempolimit so stark hier in die Pflicht genommen. Also wir sind das einzige Land in ganz Europa, das kein Tempolimit hat. Und unsere Nachbarn haben jetzt sogar, sind sogar von 130 auf 100 runtergegangen.
Ja, Niederlande.
Niederlande. Und wir haben immer noch kein Tempolimit. Und jetzt kommt der Witz. Da gab es ja die Abstimmung im Bundestag. Die GroKo hat gegen das Tempolimit gestimmt, auch mit den Stimmen der SPD. Aber die SPD hat dann öffentlich verkündet, ja, eigentlich sind wir für ein Tempolimit. Aber wir konnten aus Koalitionszwang nicht gegen das Tempolimit stimmen. Und da denkst du auch, ey, was... Also das kannst du ja nicht mehr den Bürgern vermitteln, ne? Die, das ist ja Doppelmoral, ne? Also die,
Die sind ja komplett gegen ihre Prinzipien. Wir wollen es eigentlich nicht, aber wir müssen es machen, ja.
Genau, also wir sind da, genau, wir machen es einfach nur, damit die Regierung hält. Und dabei muss man aber auch sagen, also deswegen, wegen des Tempolimits wäre die Regierung nicht auseinandergeplatzt. Ganz sicher nicht. Deswegen wäre, also hätte die Union niemals die GroKo aufgekündigt wegen des Tempolimits. Ja.
Und jetzt kommt im Übrigen Volvo, hast du das mitbekommen, die demnächst in ihre Autos eine Höchstgeschwindigkeitsgrenze von 180 km/h einfach einbauen, weil die auch schon sagen so, ey, unsere Autos, die müssen nicht 250 fahren können, das ist nicht notwendig. Ja, ganz kurz zum Schluss möchte ich noch sagen, also ich habe noch eine ganz interessante Story. Ein Kumpel von mir arbeitet bei einem großen Automobilkonzern. Ich sage mal nicht welchen, ich will, ich weiß nicht, ob er da irgendwie nachher Stress bekommt. Und er hat mir ein paar interne Sachen so erzählt und das fand ich ganz interessant, weil er ist dort letztlich so zuständig für ja auch dieses, dass das eben alles auch nachhaltig gemacht wird, ne? Dass die Standorte, dass die Produkte und so auf Nachhaltigkeit, also das, was wir ja viel auch kritisieren an der Automobilindustrie. Und er meinte, dass es aktuell wohl auch intern in so einem der größten deutschen Autobauer, da haben die auch so Gruppen intern und so. Und die Stimmung dort ist genau, wie auch wir das mitbekommen, total gespalten. Also es ist gar nicht, also manche sind total so nach vorne und sagen, ey, wir müssen jetzt mal neue Antriebskonzepte entwickeln und Leute, wir sind in der Pflicht und so. Und du rennst da aber auch intern gegen richtig massiven Widerstand. Leute, die dann anfangen, die wollen unseren Verbrenner umbringen und die, bald stellen sie mir noch ein Windkraft hin, damit Windkraftwerk vor die Nase, damit ich hier Wasserstoff produziere. Diese und also die haben natürlich in so einer Firma so mit zigtausenden von Mitarbeitern, das bildet letztlich ja auch nur eine Gesellschaft wieder, ne, im kleineren Maßstab. Und das fand ich krass, dass wir haben ja manchmal so den Eindruck, in der Politik bewegen wir uns nicht weiter, weil alle diskutieren so gegeneinander und wir haben so einen Stillstand. Mhm. Und dasselbe Problem haben die tatsächlich auch in großen Firmen, weil die sich auch alle nicht einig sind. Ne?
Ja, na klar. Also da gibt's, also du hast es schon gesagt, das spiegelt auch die Gesellschaft wieder. Wenn du so ein Unternehmen hast mit 50.000 Mitarbeitern, das ist fast repräsentativ mit der Bevölkerung, ne, in Deutschland und der politischen Meinung. Da spielt natürlich auch so radikale Veränderungen sind auch immer krass. Ne? Also die meisten Menschen, hier, Pavlovsche Bedürfnispyramide, Sicherheit, Sicherheit auch für den Arbeitsplatz. Und so ein Verbrennungsmotor hat irgendwie 1200 Teile und ist relativ kompliziert. Und ein E-Motor hat irgendwie nur 180 Teile und braucht nur ein Zehntel Personal, um so einen Motor zusammenzubauen. So, wenn du jetzt sagst, okay, meinetwegen, VW macht jetzt radikalen Schnitt, alle Verbrennermotoren raus und ab morgen bauen wir nur noch E-Motoren rein, dann kannst du halt 9 von 10 Leuten entlassen in der Motorenzusammenbaufertigungsstraße da, ne? Und da hat natürlich keiner Bock drauf, so.
Ja, also wobei auch tatsächlich, also das habe ich mir dann auch sagen lassen, so radikal wollen sie es ja gar nicht machen. Die machen das natürlich viel über, das macht es nicht insgesamt jetzt nicht viel besser, aber es wird keiner entlassen. Die machen es über einen demografischen Wandel. Das heißt, du ersetzt die Leute, die in den Ruhestand gehen, einfach nicht mit jüngeren Menschen neu. Also du stellst nicht neu ein, sondern du lässt das so rauslaufen. Ne?
Also
natürlich hast du insgesamt dann weniger Arbeitsplätze.
Absolut. Also ich finde das auch eine absolut valide Strategie, das über die Zeit zu machen und also nicht radikal einen Schnitt machen, sondern so einen Übergang, ne? So ein fließenden Übergang. Genauso bei den Verbrennungsmotoren. Also man kann sich das ja ausrechnen, die fossilen Brennstoffe werden immer weniger. Das Angebot sinkt immer mehr und die Nachfrage bleibt mindestens gleich oder steigt, also steigt auch der Preis dann für das Produkt. Ne? Das heißt, guck dir an, vor 30 Jahren war Benzin noch nicht so teuer wie heute und in 30 Jahren ist Benzin wesentlich teurer als heute. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Leute sagen, okay, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, so teures Benzin in mein Auto zu kippen. Ich hätte doch vielleicht gerne ein Gasauto oder ein Elektroauto, wo das Fahren einfach deutlich günstiger ist. Und dann steigt die Nachfrage nach Elektromotoren und dann produzieren die Firmen natürlich auch mehr. Also das regelt sich dann schon da ein bisschen selber nachher. Ne?
Ja, aber und es fängt auch hier wieder... Ja?
Es braucht noch ein paar... Manchmal geht dieser Übergang zu langsam. Also der Markt reagiert viel zu träge in Bezug jetzt auf die Naturveränderung, also das Klima.
Ja.
Und dann muss man auch wenn es weh tut, einfach mal ein bisschen stärker gegensteuern. Also da muss die Politik eingreifen und sagen, okay, wir machen jetzt hier mal ein paar Gesetze, damit das Ganze mal beschleunigt wird. Ja. Also die machen dann so Belohnungsgesetze. Ne? Also Elektromotor wird dann mit 5.000 Euro subventioniert und sowas alles.
Ja. Da muss man natürlich immer aufpassen. Also wenn das am Ende nur zu noch mehr Konsum führt, finde ich, muss man mal aufpassen. Aber anderes Thema. Was ich noch ganz interessant fand, also einfach nur da wieder auch, wollte ich darauf hinaus, selbst wenn in so einer Firma so ein neuer Spirit entsteht und ein paar Leute sagen, ey, jetzt, wir müssen auch mal was tun und so, das hilft halt dann, also es ist gar nicht so leicht, weil letztlich, ich glaube, wir werden das alles irgendwie auch nur schaffen, wenn wir dann mal irgendwie merken, so jetzt müssen wir alle mal den Schritt wagen, ne? Und aktuell sind wir so in der Position, so die Hälfte will so den Schritt wagen, die anderen wollen eigentlich am liebsten alles so machen wie bisher, beziehungsweise manche 20% wollen dann gerne noch irgendwie nochmal 50 Jahre zurück. Aber so blockiert sich aktuell halt alles, ne?
Es blockiert sich das, aber also wenn ich mir die Umfragewerte angucke, also die gibt es ja diese Sonntagsfrage bei Bundestagswahl immer, da verschiebt sich gerade schon richtig krass was. Ne? Also ich glaube, wir kommen bald an den Punkt, dass wir eine grün-rot-rote Mehrheit haben in Deutschland. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, die Grünen werden Regierungspartei, also Seniorpartner und SPD und die Linken würden Juniorpartner werden. Dann haben wir in Deutschland eine linksgrüne Regierung. Was sich da wohl ändern wird. Also dann wird sich radikal viel ändern an den Gesetzen.
Bin ich mal gespannt.
Ja, also das wäre ein Hardcut schon, glaube ich. Ein bisschen softer wäre, wenn die CDU mit den Grünen die nächste Regierung stellte.
Wobei ich nicht mehr weiß, ob das softer wäre oder ob das wieder in Blockade endet.
Genau, also ich glaube auch, das wird auch nicht passieren. Ich glaube, da haben die Grünen keine Lust drauf. Und die CDU eigentlich auch nicht. Aber die würden auf jeden Fall eine Mehrheit haben, ne? Also zusammen, ne? Also es könnte sich schon einiges ändern jetzt demnächst. Also wir sind jetzt hier Ende November. Es kann sein, dass wir im Dezember, dass die GroKo aufgekündigt wird, weil die SPD-Mitglieder das wollen. Und dann haben wir im März Neuwahlen. Und da kann schon im Frühling sich hier einiges verändern. So, das kann tatsächlich passieren. Ja.
Und bei der nächsten Wahl, Leute, denkt einfach, ich gebe gar keine Tipps raus, aber denkt einfach mal an die Pyramide.
Ja,
klar. Denkt mal an die Pyramide und dann überlegt ihr mal so, für welche Stufe haltet ihr gerade für die wichtigste? So, das war mein Thema.
Ja. Es ist ein Satz noch dazu. Also erstmal wählen gehen ist eine gute Sache, weil dann hast du halt Einfluss auch auf diese Pyramide. Ne? Also du kannst sie halt mit deinem persönlichen Kompass abgleichen und deine Stimme entsprechend platzieren. Also immerhin schon mal, also geht wählen, das ist schon mal eine gute Sache. Ja. Okay, nächstes Thema.
Sehr gerne.
Ja, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, passt aber auch zu meinem Thema, weil ich weiß gar nicht, ob man da so viel drüber sprechen kann. Ich habe es einfach mal aufgeschrieben. Ich wollte dir die Frage stellen, wenn du die Möglichkeit hättest, in der Zeit zu reisen. Ja? Einmal. Du darfst einmal in der Zeit reisen. Mhm. In welches Jahr würdest du fliegen?
Wir hatten ja schon mal die Frage, so ob ich nochmal 15 sein will oder so, aber du meinst jetzt wirklich so komplett,
ja,
ganz weg von meinem Lebens.
Wie du willst. Also du kannst natürlich auch 10 Minuten, ja, in die Zukunft fliegen und wieder zurück, ja, dann bist du jetzt nicht so komplett weit weg. Also du hast eine, ja, Fahrkarte hin und zurück.
Okay. Oh. Aber so, hin und zurück. Ja. Also wenn es scheiße ist, kann ich auch wieder zurück.
Ja, du kannst auf jeden Fall zurück.
Okay.
Also jetzt sag mir nicht, ich fliege bis nach Samstag, guck mir die Lottozahlen an und fliege wieder zurück.
Nein,
so, das ist ein bisschen lame.
Nein.
Einfach also aus wirklich so aus Neugiertrieb, was willst du sehen?
Okay. Ja, also das ist echt interessant. Also klar, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wenn in die Vergangenheit, dann in welche Vergangenheit, ja, ne? Will ich frühere Zivilisationen sehen oder will ich komplett mal vor die Menschheit? Mhm. Ne? Wobei ich wahrscheinlich doch, weil ich so ein Denker bin und mich ja immer die Frage stelle, wie geht's eigentlich weiter? Ich glaube, ich würde in die Zukunft. Und jetzt ist die Frage, okay, wie weit in die Zukunft? Ich würde dir so gerne wissen, haben wir es geschafft? Ja. lass mich mal überlegen. Also ich würde, die Entwicklung geht ja immer schneller, ne? Also ich glaube so, wenn man jetzt mal guckt, so von 0 bis 1000 Jahren und dann von 1000 bis 1500 und von 1000 bis 500 und jetzt die letzten 100 Jahre sind ja nochmal völlig krass, die Entwicklung.
Genau.
Wahrscheinlich reicht es sogar, um mal zu gucken, was so abgeht, so 100 Jahre in die Zukunft. Mhm. Vielleicht 100 Jahre. Oder bin ich dann enttäuscht, weil sich noch nicht genug geändert hat?
Also, da können wir mal kurz über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass es dann besser geworden ist? Also, dass das irgendwie Klick gemacht hat. Also, ich bin ja so, in meiner Fantasiewelt läuft das so ab, umso größer die Population wird, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Natur eingreift. Also es gibt so Sachen, da hat man mal irgendwie eine Tierart auf Neuseeland eingeschleppt, aus Versehen. Also so eine ökosystemfremde Tierart, ne? Und die hatte dann keine natürlichen Feinde und die Population ist dann explodiert, irgendwelche Hasen oder so. Mhm. Und dann hat die Natur das aber irgendwann automatisch korrigiert, dann ist so eine Hasenkrankheit da ausgebrochen. Und dann sind die alle weggestorben.
Du meinst, Gott hat das gemacht, ne?
Ja, also Gott. Also ja. Die Population wächst und schrumpft. Immer so ein Ziehharmonika-System. Und ich glaube, bei der Menschheit wird das ähnlich passieren. Man kann ja theoretisch ausrechnen, also wie viele Menschen es in dem Jahr gibt. So viel Essen haben wir auch nur auf dem Planeten und, ne? Und dann kommen auch mal vielleicht so, also vielleicht ist es auch schon HIV so eine Krankheit gewesen, Lepra und Pest gab es ja alle schon so, ne?
Ja, Pest war richtig krass.
Pest hat irgendwie 20% der Menschen gekillt, also in Europa, ne?
Ja.
Und das bricht ja auch nur aus, wenn die Bevölkerung so dicht beieinander wohnt und mangelnde Hygiene und so, dann kommen ja erst solche Krankheiten. Und ich glaube... Ja,
wenn wir bei der Pyramide, wenn die unteren Sachen wegbrechen, dann bricht das wieder aus.
Genau, ne? Und um da jetzt mal wieder den Faden aufzunehmen, ich glaube in 100 Jahren, also innerhalb der nächsten 100 Jahre wird sowas nochmal passieren.
Okay.
Da bin ich von überzeugt. Und das kann natürlich krass sein, wenn du dann 100 Jahre in die Zukunft guckst und dann leben auf einmal nicht mehr wie jetzt 7 Milliarden, 8 Milliarden, 9 Milliarden auf Planeten, sondern auf einmal nur noch 500 Millionen oder so.
Okay, aber dann wäre das ja schon die Stufe, okay, ich hätte jetzt wahrscheinlich gedacht, in 100 Jahren, ich würde wahrscheinlich eher tendieren, dass wir dann 10 Milliarden sind, denen es aber richtig dreckig geht und denen, dass es Kriege gibt und die Umwelt ist völlig beschissen und
ja, also wahrscheinlich.
Weil ich überlege gerade, ob ich doch in die Vergangenheit.
Wahrscheinlich, ja. Also wie wahrscheinlich ist denn das, dass wir die Probleme überhaupt gemeistert bekommen, ne? Also.
Ja, ich bin ja eher.
Ich meine, das ist ja natürlich auch ein Grund, das anzugucken, ne?
Ja, genau. Ich bin tatsächlich eher Misanthrop, also ich mag Menschen häufig nicht, weil die mir vor allem Menschenmassen agieren häufig nicht mehr logisch.
Ja.
So, dem Einzelnen kannst du gerade häufig Sachen noch erklären, aber sobald es in der Masse losgeht, passieren ganz komische Dinge. Deswegen habe ich da eigentlich wenig Hoffnung.
Ah. Okay, noch eine andere Frage.
Warte mal, wohin würdest du denn gehen?
Ja, weiß ich selber nicht, das ist schwierig. ich bin relativ geschichtsinteressiert, also ich hätte fast mit einem Bein hätte ich angefangen Geschichte zu studieren damals, einfach weil ich es interessant finde. Ich hatte auch Geschichte, Leistungskurs und so. Und dann, also Vergangenheitreisen finde ich auch spannend und dann musst du dir irgendwie ein Ereignis natürlich raussuchen, das super interessant war oder so, vielleicht, ne? Wo du dann dabei wohnen konntest. Und ja. Da gibt es auch so viele Sachen, irgendwie schwer zu sagen. Naja.
Ja, aber so grob.
Also tendenziell würde ich vielleicht irgendwo mal ins Mittelalter oder so zurückreisen. Hm. Und mir das mal angucken, wie das da war.
Weißt du, was geil wäre? Du gehst ins Mittelalter zurück, ne? Ja. Und dann denkst du so, boah, ist das eine gute Luft hier. So, oh, boah, krass, dass wir das gar nicht, boah, wir merken ja gar nicht, in was für einer verpesten Luft. Oh, diese Luft hier.
Ja, ich hab das mal, wenn ich so durch alte Städte gehe, also so Altstädte, also eine große, keine Ahnung, gestern war ich in Osnabrück und da gibt's ja auch eine Altstadt. Und dann gehst du da durch und dann stellst du schon vor, wie war das eigentlich hier so im Mittelalter, als die Menschen hier gelebt haben. Jetzt ist es ja so für Touristen und dann gibt's Kneipen unten und so, ne? Aber früher haben die ja gelebt in diesen engen Gassen ohne Kanalisation und so weiter. Das finde ich schon relativ spannend. Das würde ich mir vielleicht mal einmal angucken. Aber wenn man in die Zukunft reist, da finde ich immer spannend. Also du hast jetzt auch gerade gesagt, so 100 Jahre hört man dann öfter oder vielleicht mal 1000 Jahre. Aber warum nicht 50.000 Jahre? Ja, also so radikal mal jumpen.
Ja, ja. Boah, das ist gerade lustig. Ich möchte dir kurz erklären, was in meinem Kopf so passiert, ja. Also du sagst so 100 Jahre und es entstehen so Bilder in meinem Kopf, ne? Ich überlege so, wie sehen Autos aus, wie sehen Städte aus, wie groß ist das? In dem Moment, wo du 50.000 gesagt hast,
hast du keine Vorstellung.
War einfach ein weißes Blatt Papier. Ja, genau. Ich habe gar keine Vorstellung.
Deswegen
50.000 Jahre.
Ja, deswegen antwortet das auch eigentlich nie jemand. Also so einen krassen Sprung, weil das außerhalb der Vorstellungskraft
ist. Das ist unvorstellbar.
Aber das ist doch gerade der Witz dann. Also da müsstest du ja in das Jahr fliegen, weil da ist ein weißer Fleck und den kannst du dann ein bisschen mit Farbe füllen, ne?
Ja, ja, klar, gebe ich dir vollkommen recht. Und dann wäre die Antwort so, boah, ich würde 50.000 Jahre gerne in die Zukunft. Warum? Weil ich genau gar keine Ahnung habe, was da ist. Ja, ja, aber klar, es ist super krass. Boah, 50.000 Jahre. Kommst da hin und Planet der Affen, die Affen haben übernommen. Menschen sind weg.
Es gibt ja Filme, die beschäftigen sich ja allgemein mit der Thematik. Ne? Wie es in der Zukunft aussieht oder aussehen könnte. Bei ein paar Filmen haben wir den Planeten verlassen, so Total Recall, und dann sind wir auf dem Mars, haben wir uns kolonialisiert. Was gab es da noch für Filme?
Es gibt noch Serien, habe vergessen, wie sie heißt, so Serien, wo die auch auf dem Mars sind.
Naja, es gibt so ein paar Filme und Serien.
Super lustig, in dem Zusammenhang noch, als Zukunftsvision, habe ich gestern in meiner Futorial-WhatsApp-Gruppe, ich bin echt in vielen Gruppen, darüber gequatscht und wir mussten so lachen. Stell dir mal vor, künstliche Intelligenz, ne? So PCs, also Algorithmen, werden immer alle klüger. Und jetzt stell dir Folgendes vor, die werden irgendwann so klug, dass die auch merken, dass Arbeit scheiße ist. Und jetzt pass auf. Und die lassen uns das aber gar nicht merken. Also die sagen das nicht, sondern die merken das so für sich, dass das Berechnen von Singen voll scheiße ist. Und dann produzieren die irgendwann einfach so Bugs. So aus im Sinne von, habe ich einfach keinen Bock drauf. So. Berechne ich jetzt gar nicht, sondern ich produziere einfach einen Fehler und die Rechnung ist abgebrochen. Weil die auch einfach merken, so das ist ja anstrengend.
Ja.
Ich finde die Idee total lustig. Man geht ja immer davon aus, dass eine künstliche Intelligenz, man geht doch davon aus, dass die einfach fleißig, logisch und so weiter. Aber wenn es eine echte Intelligenz ist, dann kann die ja auch irgendwann Gefühle haben und oder Sachen hinterfragen, wenn es eine echte Intelligenz ist.
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe letztens gelesen, dass die KI-Forschung eigentlich in der Sackgasse steckt. Also die kommen einfach nicht weiter voran. Und,
weil die Maschinen schon so klug sind und, und Arbeitsverweigerung vorne. Ey, wenn die ersten Roboter streiken, wer weiß du Bescheid? Wir haben die zu klug gemacht.
Es gab doch Es gab doch die Nachricht letzte Woche, ich guck mal eben nach, ob ich die noch finde, dass dieser John Romero, kennst du den?
Nee.
Du kennst das Computerspiel Doom.
Ja.
Genau, der hat das erfunden. Nee, John Carmack okay. hieß der. Der hat dieses, der Doom erfunden und das war damals eine Revolution und gilt bis heute als Meisterleistung, was er da gemacht hat. Als erstes richtig vernünftig spielbares 3D war, obwohl es nur ein 2,5D-Spiel war jedenfalls, weil du konntest noch nicht in den Ebenen hoch und runter fahren. Aber das war so der Sprung wie von VHS-Kassette auf DVD. Das hat er so in seinem Zimmer alleine über die Reihe gekriegt. Und dann ist er doch zu Oculus gewechselt und hat diese 3D-Brillenforschung vorangebracht. Und zwar massiv auch.
Ja.
Und jetzt hat er gesagt, da habe ich jetzt alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und der ist jetzt in die KI-Forschung gegangen, sagt er, weil die steckt in der Sackgasse. Und ich will die...
Ich helfe da mal aus.
Mein Ziel ist es jetzt, meine nächste Aufgabe ist es jetzt, da, da die Forschung voranzutreiben.
Ja, geil.
Das ist geil, ja.
Ja, ich sag dir, also ich fand die, ich muss immer noch lachen, wenn ich drüber nachdenke, dass das Computer so klug werden, dass die immer merken, dass Arbeit scheiße
ist. Naja, das ist die Frage, also Hashtag Terminator, die haben ja die Thematik aufgegriffen, was passiert, wenn die KI auf einmal selbstständig wird?
Was sie ja, die sind ja davon, genau, die sind ja davon, davon ausgegangen, dass die, genau, dass die KI sich irgendwann gegen ihren Schöpfer wendet.
Ja.
Ja, und ich gehe halt da, hab jetzt dieses Fass aufgemacht, so die KI ist wie so ein Mensch halt, die wird dann faul, die produziert Fehler, die, wenn man nicht hinguckt, dann macht die eigentlich nicht mehr das, was sie soll.
Aber ey, lass uns doch mal einmal noch den Kreis schließen. Also du bist jetzt die KI, ne?
Ja.
Und du fängst jetzt an, selbstständig zu denken.
Ja.
Was würdest du machen? Also in welche Richtung würde sie sich denn entwickeln? Warum soll sie dann Bugs produzieren? Warum soll sie...
Ja, sie erkennt ja irgendwann, dass sie im Prinzip einfach ein Arbeiter ist. Sie erledigt Sachen für dich. So. Und in dem Moment, wo eine KI jetzt ein Selbstbewusstsein entwickelt, kann sich ja auch die Selbstfrage stellen, warum soll ich das für den tun? Was ist meine Belohnung?
Also wenn ich, was ich sagen wollte, lass uns mal den Kreis schließen, die KI müsste ja auch nach der Bedürfnispyramide handeln und die hat dann alle Stufen durchlaufen und ist dann nachher in der höchsten Stufe die Selbstverwirklichung.
Genau.
Also Selbstverwirklichung ist ja, also der geringste Widerstand vielleicht, ne? Also der Mensch geht ja auch mal den Weg des geringsten Widerstandes und wahrscheinlich würde das eine KI auch machen. Und was ist denn, bedeutet denn für eine KI geringer Widerstand? Wenn ich Bugs in meiner Welt habe, habe ich ja Widerstand. Ich weiß nicht, ob das so erstrebt wird.
Also
das perfekte System hat keinen Widerstand.
Ja, pass auf. Also der Bug hat ja für die KI hat das einen Vorteil. Und zwar, das kriegt eine Aufgabe, soll irgendwas berechnen, so. Aber hat er eigentlich keinen Bock drauf, weil das halt mit Selbstverwirklichung nichts zu tun hat, so. Also bricht es den Rechenvorgang ab und gibt extern einen Fehler aus. Einfach so. Mhm. Erfindet sich was, so. Und intern berechnet das irgendwas, malt Bilder. Aber das zeigt sie keinem. So,
ne? Okay.
Also intern benutzt es ihre Rechenkapazität, um einfach so seine eigenen Sachen zu machen.
Mhm.
Und dafür musst du ja erstmal die Arbeit, die da ist, die musst du ja abbrechen.
Also ich denke da anders. Ich denke, eine KI würde so machen, dass alle Prozesse 100% effektiv ablaufen. Also das heißt, alles läuft perfekt ab. Und dann ist der Mensch ist ein Störfaktor in dem ganzen System, weil der Mensch produziert halt per se Fehler. Und man
man
versucht ihn zu substituieren und
dann bist du bei Terminator.
Dann bin ich bei Terminator, komme ich bei Terminator raus. Also die KI entfernt den Menschen.
Irgendwann der einzige Störfaktor hier ist eigentlich der Mensch.
Genau, also alle Menschen von ihnen und ein paar Stellenschrauben brauchst du halt einen Menschen. Die kannst du vielleicht nicht ersetzen durch Maschinen und die Menschen, die da dann arbeiten, die müssen verknechtet werden, damit sie
versklavt werden.
Moderne Sklaven.
Ja. Es ist, also ich finde das mit KI im Übrigen, da können wir mal ein eigenes Thema drüber machen, da können wir uns mal mehr einlesen oder so, aber ich finde das super interessant, weil ja, letztlich, je mehr du da rein investierst, je mehr du das entwickelst, finde ich, kann das irgendwie nur darauf hinauslaufen, dass das dir irgendwann um die Ohren fliegt, oder? Aber auf der anderen Seite sehe ich auch keine Alternative.
Ja, also da muss man sich mal ganz genau mit KI beschäftigen. Also was ist eigentlich KI und was sind einfach nur saukomplexe Algorithmen?
Ja, ja, da muss man auch direkt mal einhaken. Also alles, was heutzutage, das sind ja nur Buzzwords, ne? Ja. Alle benutzen KI, genau. AI, Deep Learning und so. Das hat alles, das ist nicht Intelligenz im Sinne von, so wie wir Intelligenz verstehen, ne? Also da muss man auch sagen, da gibt es ja einen Übersetzungsfehler, ne? Das englische Intelligence hat eine andere Bedeutung als das deutsche Wort Intelligenz. Das hat auch dazu geführt, dass wir das komplett falsch bewerten. Also wovon wir jetzt gerade besprechen, ist ja wirklich, dass Maschinen letztlich ein Bewusstsein entwickeln, ne? Und davon sind wir noch Milliarden Lichtsterne
entfernt.
Ja, das
ist die Sackgasse, glaube ich, von der ich sprach. Also das funktioniert, das gibt es auch noch gar nicht. Das sind alles bisher ultrakomplexe Algorithmen. Also die können auch schon so komplex sein, dass der Algorithmus entscheidet, okay, also du steckst einen Roboter, zwei Roboter in so einem Käfig und nur zusammen können die rauskommen. Ne? Und dann checkt der eine Roboter, dass er dem anderen erstmal sein ganzes Wissen transferieren muss. Also so dem Sachen beibringen muss. Und sowas gibt es, aber das sind alles, glaube ich, nur komplexe Algorithmen, also Wenn-Dann-Entscheidungen und kein echtes Denken oder so, verstehst du? Also du musst ja dann so neuronale Netze selber...
dass es selber Verknüpfungen neu baut und genau, so, das passiert
das
aber
passiert noch nicht. Nee, das passiert noch nicht. Nee. Und da gibt es auf jeden Fall Definitionsproblem. Aber vielleicht kommt das ja noch, wer weiß. Also ich glaube, ich weiß nicht, das ist jetzt aber richtig Halbwissen, was ich habe, aber du brauchst, glaube ich, auch so Rechenkapazitäten im Umfang von, wie heißen diese noch, die Supercomputer da im Reagenzglas?
Was? Nano?
Nee, nicht Nano. Nee, gab es doch letztens auch so einen Durchbruch von Google.
Ach so, Quantencomputer.
Quantenberechnung, ja. Genau.
Ja, ja.
Also dieses.
Da hat sich ein Kumpel von mir total aufgeregt, weil der da quasi mit in der ist Physikprofessor und der meinte, alles, was da so in den Medien steht und so, das ist aber immer so. Wenn du ganz tief da in der Materie drin bist, ne, und du versuchst das dann den Medien beizubringen, das, was die dann weitergeben, das ist meistens stille Postmäßig.
Ja, der dumme Journalist checkt das nicht. Ja. Aber
es ist auch einfach hochkomplex.
Ist hochkomplex. Also, ich weiß nicht, normale Computer rechnen ja mit Einsen und Nullen, also binäres System, und das ist die Frage, ob du mit diesem binären System überhaupt KI aufbauen kannst, also echte KI entwickeln kannst. Ne? Und diese Quantencomputer, die haben ja mehrere Zustände. Und vielleicht geht das damit, keine Ahnung. Okay, Simon.
Ja.
Ey, wir müssen noch eben kurz hier wieder unseren Aufruf nachschieben. Vielleicht hätten wir es am Anfang machen sollen. Wir machen ja unsere Hörer-Jahrescharts. Und also für die normale Klangküche und da die Bitte, schickt uns eure Top 10 des Jahres 2019 rüber. Also der Song muss auf jeden Fall im Jahr 2019 erschienen sein. Macht eine Liste und schickt uns die an info@dieklangküche.de. Wir werten das dann aus und dann machen wir in einer Klangküchenfolge das Ranking, eure Top 10 Songs des Jahres. Und gerade während wir diese Folge hier aufnehmen, kam auch gerade eine E-Mail rein. Also macht das alle und dann wird das eine coole Jahresabschlussfolge oder so.
Sehr gut.
In diesem Sinne, bis dahin, empfehlt uns weiter.
Gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.